So, dann machen wir jetzt ein bisschen Harnwegsinfekt. Jeder weiß, was ein Harnwegsinfekt ist. Frauen haben, 50% der Frauen haben im Laufe des Lebens einen, sogar 50% haben, glaube ich, von denen rezidivierende. Bei den Männern ist es seltener. Und es ist eins der häufigsten Fehldiagnosen. Und wenn mir jemand anruft und sagt, ja, der Patient hat jetzt wegen einem Harnwegsinfekt ein Cefuroxim oder Ceftriaxon bekommen und er wird nicht besser, dann stelle ich immer schon die Diagnose in Frage. Ich glaube, keine Harnwegsinfektsdiagnose, die ich höre. Glaube ich nicht. Das werde ich sagen, warum. Und vor allem muss man nicht, im Krankenhaus was anderes, aber draußen niedergelassen muss man auch nicht jede Zystitis zwangsläufig behandeln mit einem Antibiotikum, das nehmen wir jetzt vorweg aus Zeitgründen. Hier haben wir eine 32-jährige Frau, die hat nichts außer keine Vorerkrankungen. Hat Brennens beim Urinieren, hat häufigen Harndrang, sie hat kein Fieber, keinen Flankenschmerz, gar nichts. Was gibt man der Patientin? Man kann jetzt hergehen und sagen, ein Harnwegsinfekt, das ist eine Zystitis, okay, die braucht ein Antibiotikum. Aber nein. Man kann mittlerweile, weiß man, dass meine simple Zystitis, einerseits werden 50% der Zystitiden innerhalb von einer Woche von alleine gut, oder man gibt ein NSAR. Man kann Ibuprofen geben oder Diclofenac, aber ich bin ja ein Ibuprofen. Oder es gibt auch solche Phytotherapeutika, das ist die Evidenz auch nicht so schlecht. Es gibt auch für die Sinusitis ein Phytotherapeutikum, das Sinopret, und es gibt ein Äquivalent davon für den Harn. Das ist gar nicht so schlecht. Also man muss auch für sowas offen sein, wenn die Evidenz da ist. Und man muss nicht jeden Harnwegsinfekt mit einem Antibiotikum behandeln. Junge Frauen, lokal begrenzte Zystitis, reicht symptomatische Therapie. Kave, man hat eine Spur höhere Raten an Pyelonephritis. Aber man kann die Patienten ja aufklären, man kann auch ein Antibiotikumrezept mitgeben und sagen, wenn es in 3 Tagen nicht besser wird, dann nehmen Sie es halt. Wie definiert man das Ganze überhaupt? Eine Zystitis ist unterer Harnwegsinfekt ist wirklich lokal auf die Blase beschränkt. Ist eh logisch, aber es ist dann irgendwie doch nicht so logisch. Dysurie, Polakysurie, Schmerzen, imperativer Harndrang, Inkontinenz, man kann es nicht halten, es kommt halt einfach. Und der obere Harnwegsinfekt wird oft mit Pyelonephritis gleichgesetzt und jeder glaubt dann immer, der muss ein klopfschmerzhaftes Nierenlager haben. Aber nein, der obere Harnwegsinfekt geht eigentlich nur über die lokale Symptomatik heraus. Also Zystitis plus Fieber ist gleich oberer Harnwegsinfekt, weil er systemische Symptome hat. Oder Schüttelfrost, klopfdolenkes Nierenlager, Übelkeit, Erbrechen. Es ist sehr häufig, dass junge Frauen mit einer Pyelonephritis haben Übelkeit, Erbrechen, Kopfschmerzen, dass man glaubt, die haben eine Meningitis. Also junge Frauen mit Meningitis-artigen Symptomen, die dann negativ ist von der Lumbalpunktion her, hat oft eine Pyelonephritis. Kommt immer wieder vor. Also, unten nur lokal, mit Symptomen, die systemisch sind, oberer Harnwegsinfekt. Pyelonephritis umgangssprachlich genannt. Die Symptome sieht man hier, Schmerzen und Polakysurie sind sehr sensitiv, die Hämaturie ist sehr spezifisch. Und alle Frauen mit einer Zystitis, einer vermeintlichen, muss man fragen, ob sie vaginalen Ausfluss haben und ob es juckt gerade. Weil dann ist der Pilz wahrscheinlich. Wenn der Pilz wahrscheinlich ist, ist die Zystitis unwahrscheinlicher. Und natürlich kann das Brennen auch urinieren beim Scheidenausgang, wenn dort durch den Pilz alles ein bisschen inflammiert ist. Okay? Also, und genauso muss man jeden Mann fragen, wenn er eine Zystitis hat oder einen Harnwegsinfekt, ob er Probleme hat beim Wasserlassen, Harnträufeln, Harnstottern, ob er ein Ziehen hat oder Brennen im Perineum oder in der Penisspitze. Weil das deutet auf die Prostatitis hin. Also Frauen fragen man nach dem Juckreiz und dem Ausfluss vaginal und Männer fragen man nach Problemen beim Urinieren. Weil es, und bei Männern mit Harnwegsinfekt, die aufgenommen werden stationär, muss man eigentlich sogar die Prostatauntersuchung machen. Da muss man zum Äußersten schreiten und ein bisschen draufdrücken und schauen, ob es wehtut. Und wenn es wehtut, hat man Verdacht auf Prostatitis. Ein PSA-Wert bestimmen, um das auszuschließen und zu bestätigen, machen manche, ist aber nicht notwendig. Die Klinik zählt. Tut es weh, wenn ich draufdrücke? Hat er Probleme beim Wasserlassen? Unkompliziert, kompliziert ist so eine willkürliche Einteilung. In das Komplizierte wird alles reingeschmissen. Schwangere, Leute mit Harngangs, Harnleiterschienen mit Strikturen, Prostatavergrößerung, Schwangere, Niereninsuffiziente, Transplantierte, alle werden da reingeschmissen. Das ist, kann man keine Schwangere vergleichen mit einem Nierentransplantierten. Und beide sollen eine komplizierte Harnwegsinfektion haben. Das ist extrem, da wird irgendwas zusammengeschmissen. Aber junger, gesunder Mensch ohne irgendwas anderes ist unkompliziert und alles andere ist potenziell kompliziert. Wenn ich das schon wieder lese, HIV, ich meine, Entschuldigung, ein Patient, der gut eingestellt ist mit HIV, was ist da kompliziert? Außer, dass er vielleicht eine potenziell interagierende Medikation haben kann. Gar nichts. Der hat, wenn die Viruslast nicht nachweisbar ist, ist der nicht immunsupprimiert. Der ist genauso wie alle anderen. Also, das ist wichtig für die Therapie, aber eigentlich, da werden zu viele Sachen zusammengeschmissen. Und, das ist ganz wichtig, die asymptomatische Bakteriurie. Wann screent man Leute, ob sie Bakterien im Harn haben ohne Symptome? Nie, außer ich will eine transurethrale Biopsie machen von der Blase oder Prostata oder Wurst. Dann schon, aber sonst, alle anderen werden nicht gescreent. Man screent keine Schwangeren auf eine asymptomatische Bakterie. Man macht nicht einfach so, weil man nichts findet, eine Harnkultur. Oder ich habe einen Patienten mit einer Pneumonie, eindeutig, Infiltrat, Sauerstoff, hört man alles, eindeutig. Und da macht man Harnkulturen und findet halt da drin einen Erreger. Der passt aber vielleicht nicht aufs Antibiotikum, das man gegeben hat für die Pneumonie. Die Pneumonie ist besser, der Patient will heimgehen, man findet einen Erreger in der Harnblase. Das führt oft zu einer unnötigen Therapie. Also nur Harnkulturen machen, wenn man was vermutet. Wenn man Zystitis-Beschwerden hat oder Pyelonephritis oder wenn ich wirklich keinen Fokus habe. Aber sonst einfach so abnehmen aus Jux und Tollerei macht man nicht. Vor allem haben 50% der über 80-jährigen Frauen, 30% der über 80-jährigen Männer eine asymptomatische Bakterie und das ist keine Behandlungsindikation. Ganz wichtig. Die Leute werden so oft, und deshalb sage ich, ich glaube kein Harnwegsinfekt. Weil alle Leute, heißt es immer, ja, der Patient hat einen Harnwegsinfekt, was hat er denn? Ja, da im Harn hat er eine E. coli und einen Enterokokken und einen Pseudomonas. Ist es ein Katheterhahn? Ja, es war ein Katheterhahn. Okay, gut, so ein Katheterhahn kannst du sowieso schmeißen und auch die asymptomatische Bakterie ist irrelevant, das ist häufig der Fall, therapiert man nicht. Und der katheterassoziierte Harnwegsinfekt ist eine Ausschlussdiagnose. Nur weil jemand einen Harnkatheter hat und der Harnstreifen positiv ist und man da einen Erreger findet, hat er keinen Harnwegsinfekt. Weil 4% pro Tag Besiedelungsrisiko hat man beim Dauerkatheter. Besiedelungsrisiko. Und Leute, die einen Dauerkatheter haben, haben in 50-80% der Fälle, je länger der Katheter ist, desto häufiger ist die höchste Prozentzahl, positive Leukozyten im Harn. Das ist ja logisch, wenn da irgendwas herumkratzt drin in der Harnblase, dass man Leukozyten hat. Also ist der Nachweis von Leukozyten und Bakterien beim Katheterträger aus dem liegenden DK kein Beleg für einen Harnwegsinfekt. Das ist eine Ausschlussdiagnose. Aber wenn man die Leukos negativ sind, habe ich einen hohen negativen prädiktiven Wert. Und dann gibt es andere Schwangere, gewisse Gruppen, die lassen wir weg. Man muss halt dann denken, dass halt nicht alle in den Topf, dass man nicht alle in den Topf werfen kann. Und ein paar Sachen gelten jetzt nur für die junge Frau, nicht für geriatrische Patienten. Eben für die akute, unkomplizierte Zystitis bei der jungen Frau, nicht geriatrisch, kann man auch nicht antibiotische Sachen nehmen. Eben, aufpassen, Pyelonephritis habe ich schon gesagt. Eben, man kann Ibuprofen verwenden oder Uva-Ursia oder diese anderen Präparate. Okay? Kann man machen. Man muss nicht immer die Zystitis antibiotisch behandeln. Man hat sogar einen Nachteil teilweise, weil wenn man meine Zystitis mit Antibiotika behandelt, steigt teilweise das Rezidivrisiko. Und das will man nicht. Und manche Frauen haben wirklich...
Ich habe noch kurz eine Frage zu... Also der Erregersuche im Harn, manchmal macht man das ja auch als Fokussuche oder wenn jetzt jemand einfach fiebert und wenn die Person dann zum Beispiel einen Katheter hat und Bakterien im Harn nachgewiesen werden können, wie kann man das dann einschätzen und also wenn man halt so einen Fokus sucht und dann da was findet? Das ist es dann schon gerechtfertigt, das zu behandeln?
Ja, schau, das Problem ist ja folgendes. Wenn du jetzt sagen wir, dass du einen Patienten aus dem Pflegeheim oder ist auch von zu Hause, egal, und hat halt von mir aus eine neurogene Blasenfunktionsstörung und hat einen Dauerkatheter, deswegen braucht ihn, kommt nicht mehr weg, ist halt so. Der kommt ins Krankenhaus jetzt und ist ein bisschen bewusstseinsgetrübt oder ist halt müder als sonst, erledigt, hat Fieber, wirklich 39 Grad und hat auch erhöhte Entzündungswerte. Du schaust, was für einen Fokus das hat, du siehst, das Scopulum ist unauffällig, aber es sind 20% der Fälle unauffällig. Die Haut ist schön, aber irgendwie sind ein paar Kratzspuren auf der Haut auch. Durchfall hat die Person keinen, in der CT will sie es nicht stecken, so krank ist sie auch wieder nicht. Sie hat aber einen Dauerkatheter. Dann fragt man, wie alt ist der Katheter, und eigentlich ist es so, jeder, der mit einem Katheter aufgenommen wird ins Krankenhaus, den sollte man wechseln, wenn er nicht gerade vor kurzem, vor einer Woche da was gewechselt wurde, wechseln und die Kulturen aus dem neuen Katheter abnehmen. Und dann behandelst eh mal empirisch, was manchmal weiß man es nicht, macht man polypragmatisch, gibt man ein Antibiotikum, das überall wirkt. Und das Tolle ist, die Cephalosporine wirken im Harn, gegen alle Harnwegserreger, gegen die wichtigsten, und wirken auch gegen die Pneumonie. Und auch beim Haut- und Weichteilinfekt. Wenn man es nicht weiß, gibt man mal das, ist auch okay, passt ja auch. So, und dann kommst du erst nachher drauf. Dann kommst du drauf, okay, da war doch Bakterien mit einer E. coli, und im Harn war auch dasselbe E. coli. Oder du kommst drauf, erst am zweiten Tag braucht er plötzlich doch Sauerstoff und hustet mir, und dann siehst du das Infiltrat. Kommst du erst später drauf. Und dann ist aber der Punkt, wenn du jetzt jemanden behandelt hast und der wird besser durch die empirische Therapie und du weißt im Harn Erreger nach, die nicht in dem Antibiotikum drinnen sind, das du gegeben hast, ist es wurscht. Da muss man es auch nicht behandeln. Und wenn man keinen anderen Fokus findet, dann waren es die Harnwege, war es vielleicht auch wahrscheinlich, wenn der immer wieder mit der Urosepsis kommt, ist ein häufiger Fokus auch. Aber es ist eine Ausschlussdiagnose. Man darf nichts übersehen. Man muss schon schauen, Patient hat jetzt einen Harnkatheter, wird schon die Pneumonie, wird schon der katheterassoziierte Harnwegsinfekt sein. Dann schaut man aber vielleicht, der Patient liegt immer am Rücken, hat schon einen fetten Dekubitus, und das ist eigentlich der Fokus. Oder hat vor kurzem eine Hüft-OP gehabt, und man schaut sich nicht an die Hüfte, und eigentlich sieht man, dass das überwärmt ist, dass das vielleicht eine kleine offene Stelle sogar ist. Oder war vor kurzem im Krankenhaus, hat eine Thrombophlebitis gehabt. Es ist Ausschlussdiagnose katheterassoziiert. Kann man nicht immer sagen, manchmal weiß man es im Nachhinein. Viele Diagnosen sind Verdachtsdiagnosen. Gut, junge, gesunde Menschen, NSAR möglich, bei Älteren sollen wir das nicht machen, das überspringen wir jetzt. Was sind die wichtigsten Erreger vom Harnwegsinfekt? Es sind gramnegative Enterobakterien, E. coli, Proteus, Mirabilis eigentlich hauptsächlich, und Klebsiella pneumoniae. Und manchmal noch der Staphylococcus saprophyticus bei der Honeymoon-Zystitis. Und die anderen Enterobakterien sind es auch, aber seltener. Und Pseudomonas ist es auch selten, häufig wenn beim Katheterträger. Und Enterokokken sind uns meistens wurscht. Wenn ich eine Mischinfektion habe zwischen E. coli oder einem anderen Gramnegativ und Enterococcus faecalis, ignoriere ich den im Harn. Okay, ich behandle den Gramnegativen, weil der Enterococcus faecalis oder auch der Faecium ist resistent, aber niedrig virulent, ist ein mega Schwachmat, was die Virulenz betrifft. Im Harn behandle ich den nicht, das ist ein Selektionskeim meistens. Und der Enterococcus faecalis, wenn der mit anderen Gramnegativen im Harn ist, behandle ich den Gramnegativen oder die Gramnegativen. Manche Labore geben, wenn mehr als 3 Erreger sind, geben sie es nicht an. Das ist eine Kontamination. Manche geben 5, 6 Erreger an aus dem Harn. Ist nicht so sinnvoll. Aber Enterokokken kann man vernachlässigen. Die kann man fast immer vernachlässigen, auch bei Bauchinfektionen initial. Einzige, wenn man es nicht vernachlässigen kann, ist, wenn sie im Blut sind. Enterococcus faecalis im Blut macht Endokarditis. Das ist gerade bei künstlichen Oberflächen. Aber sonst in der Harnblase, in Trachealsekret, empirisch bei einem perforierten Appendix muss ich Enterokokken nicht behandeln. Die sind sehr niedrig virulent in anderen Kontexten außer im Blut.
E-Fecalis egalis und Enterococcus faecium bringt Leute um, oder ist das
Blödsinn? Ja, das ist. Ich habe das auch immer manchmal so gesagt, es kommt darauf an, in welchem Kontext es geht. Also Enterococcus faecalis egalis, sage ich auch immer, stimmt im Harn, aber ich habe jetzt aufgehört mit dem Spruch, es stimmt eigentlich. Aber wenn man Faecium nimmt, muss man es so machen. Den Faecium, den bringt nichts um, weil der Faecium ist der Resistente. Der Faecalis ist fast immer sensibel auf alles. 90% der Fälle Aminopenicillin sensibel. Der Fecium, den bringt nichts um. Aber der Enterococcus fecalis egal ist im Hahn. Im Blut wiederum ist er nicht egal. Im Blut ist er viel virulenter als der Fecium. Viel virulenter, wirklich. Deshalb ist es immer wichtig, welcher ist es genau, wenn er im Blut ist. Aber das ist jetzt eine andere Geschichte. So, wir haben also gramnegative Enterobakterien bei Katheterträgern. Wenn ihr einen Dauerkatheterträger habt, der septisch ist, dann werde ich schon breiter sein. Aber sonst, wenn er Zystitis und ich will sie antibiotisch therapieren, macht man Folgendes: Man muss ein Antibiotikum nehmen, wo ich eine Wahrscheinlichkeit habe in der Population, dass 80% der Erreger sensibel sind. Und das ist leicht. Man nimmt ein Fosfomycin, Trometamol, das ist dieses Monorilbeutel, kann man einmal geben. Oder man kann es am Tag 1, 3 und 5 geben, hat man höhere Eradikationsraten, super gut verträglich. Langfristig gesehen entstehen kaum Resistenzen eigentlich, weil sie herausgestellt hat, Erreger, die phosphomycin-resistent sind, haben einen Überlebensnachteil. Also es setzt sich nicht durch, diese Resistenz. Wir im infektiologischen Kontext kombinieren das gerne. Also ich nehme es, wenn ich es nehme, als Kombinationspartner für Staphylokokken, für Fremdkörperinfekte, für Abszesse. Aber es ist IV wirklich nebenwirkungsbehaftet. Also ich mag es eigentlich nicht. Ich brauche sehr seltenes Phosphomycin. Nitrofurantoin ist eine Substanz, die wirkt halt auch gegen Enterokokken und wirkt aber nicht gegen alle Gramnegative, aber gegen E. coli und Klebsiella wirkt super. Wird manchmal auch gegeben als Rezidivprophylaxe. Und da ist es ganz gefährlich. Weil was macht Nitrofurantoin? Es macht Lungenfibrose, wenn man es lange gibt, kurzfristig nicht. Es kann auch eine akute Pneumonitis machen, selten. Es ist auch ein sehr gutes verträgliches Präparat eigentlich, aber kann, wenn man es lange gibt, Lungenproblematik machen. Und ist auch Neuropathien kann es auch machen. Und den Hahn kann es auch dunkel färben. Aber es ist ein gutes Präparat für kurze Therapiedauer. Und mein Lieblingspräparat für die Zystitis ist eigentlich das Pif-Mezzilinam, das ist das Selexid, heißt als Handelsnamen. Wir Infektiologen dosieren es halt anders. 3x 400 für 3 bis 5 Tage. Ist es eine junge Frau unter 50, kriegt es für 3 Tage. Ist es eine Frau über 50 oder ein Mann mit einer simplen Zystitis, Prostatitis ausgeschlossen, sagen wir wirklich simple Zystitis. Junger Mann mit Zystitis, gibt es auch. Dann kriegt das 5 Tage oder die ältere Frau gibt es auch 5 Tage. Trimetoprim soll man nur nehmen, wenn es getestet ist, weil die Resistenzraten sind, sind mehr als 20%. Gut, das lassen wir jetzt weg, diese ganzen Studien, weil das ist zwar interessant, aber das gehen wir aus Zeitgründen weg. Da stehen nochmal diese ganzen Präparate auch drinnen, die Vor- und Nachteile und es gibt, kommt eh nochmal auf Slide dazu. Es gibt eine neue, 2024 rausgekommene Leitlinie für die Zystitis oder unkomplizierten Harnwegsinfekt, die ist sehr, bis auf die Grafiken, die nicht schön sind, ist eigentlich sehr gut gemacht. So, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir eine Frau, die ist ein bisschen anders, die ist 65 Jahre und kommt in Notaufnahme auch mit Dysurie und Fieber und hat Flankenschmerz und hat hohe Entzündungsparameter und ist auch vorerkrankt mit Bluthochdruck, Diabetes und so weiter. Wir geben die Diagnose Pyelonephritis und müssen uns entscheiden, was wir geben. Wir machen Blutkulturen und Harnkultur und geben ihr was empirisch. Nochmal kurz, bei der jungen, gesunden Frau mit der Zystitis muss man keine Harnkultur machen, außer sie jetzt rezidivierend. Beim Mann mit der Zystitis ist selbst bei der ersten Episode eigentlich schon eine Harnkultur empfohlen, weil es unüblich ist, dass der Mann eine Zystitis hat. Wir nehmen die auf und entscheiden uns für etwas zu geben. Aus Zeitgründen nehme ich es wieder vorweg und begründe auch, wir geben ein Cefotaxim. Warum ist das hier die richtige Antwort? Moxifloxacin ist ein Quinolon, wird aber nicht renal eliminiert. Moxi wird hepatisch eliminiert, muss man nicht die Niere anpassen. Geht nicht hinein dort. Levo wird gehen, Levo ist lavend, geht ins Lulu, wirkt gegen Legionellen und wirkt in der Lunge. Aber die nehmen wir auf und hohe Resistenzraten und Quinolon-Bashing. Cefotaxim ist gut verträglich. Cefuroxim ist die Dosis zu gering, das müsste man das Doppelte geben von der Dosis. Und Pipidaz ist die Dosis zu gering und sowieso zu breit. Wird kein Pseudomonas-Risiko. Was soll der Pseudomonas wirksam als Präparat geben? Also man kann sie eigentlich. Meistens kommt man aus bei einer Pyelonephritis mit einem zweit- oder drittgenerations Cephalosporin. Vorausgesetzt, die Empfindlichkeitsraten sind mehr als 90, die Resistenzraten sind weniger als 10%, dann kann man es empirisch geben bei einer Pyelonephritis oder aufsteigenden Harnwegsinfekt. Man kann auch Folgendes machen in der Notaufnahme. Patientin ist, weiß nicht, von mir aus Mitte 20 oder Mitte 30, kommt mit einer Verdacht auf Pyelonephritis, ist auch kränklich, aber sie ist nicht so krank, sie will ja nicht da bleiben, muss auch nicht da bleiben. Man nimmt Kulturen ab, Harnkultur, Blutkultur, gibt ja Ceftriaxon 2 Gramm, das wirkt ja 24 Stunden, und gibt ja ein Kinolon zum Schlucken für danach. Oder auch ein Augmentin kann man zum Schlucken geben, Amoxiclav. Er kauft mir die Anaerobe natürlich wieder, aber ich habe halt für viele Erreger potenzielle Wirksamkeit. Und dann bestellt man es halt wieder ein. Kann man auch machen. Man kann sowieso in der Notaufnahme immer den Leuten irgendwas IV mal geben und damit was oral heimschicken. Kann man machen. Und Ceftriaxon bietet sich gut an, weil die ersten 24 Stunden hat man genug, ist man abgedeckt. Das ist super, super toll am Ceftriaxon. Ja. Die Dauer, haben wir eh schon gesagt, ist 7 Tage circa. Katheter assoziiert haben wir auch schon gesagt, habe ich vorher schon gemacht. Und jetzt noch zu den Kinolonen. Es ist eine große Gruppe, sie wurden früher viel zu leichtfertig eingesetzt. Jetzt haben alle Angst wegen diesen roten Handbriefen. Kinolone sind böse, Kinolone machen die Nerven kaputt, Kinolone machen Sehnenschaden, Kinolone machen das Herz kaputt, machen alles kaputt, was man hinmachen kann. Aber das hat man vorher schon gewusst. Nicht erst seit dem roten Handbrief, der ist vor ein paar Jahren jetzt alle irgendwie in Aufruhr versetzt. Aber die Nebenwirkungen, wenn man sie kennt und worauf man achten muss, sind in Kauf zu nehmen, die potenziellen, wenn man sie richtig einsetzt. Nicht für eine Zystitis, nicht für eine Sinusitis, aber für eine Bakteriämie, für Meningitis-Prophylaxe, für Pyelonephritis, für Abszesse, fürs Hirn. Da kann man sie geben, da haben sie gute Evidenz. Man merkt sich, die erste bis dritte Gruppe wird renal eliminiert, die Moxifloxacin hepatisch, geht nicht in die Niere, geht nicht in die Harnwege. Die fangen an mit Gramm-negativ, die erste Generation wird immer breiter und behält aber die Gramm-Negativen drinnen. Erste Gruppe Gramm-Negativ, zweite Gruppe Gramm-Negativ und Pseudomonas, das P für Pseudomonas steckt drinnen im Ciprofloxacin. Staph aureus ist nicht der Rede wert, das lassen wir weg. Levofloxacin hat die atypischen noch wieder auch drinnen, besser als das Cipro, und es hat die Gramm-Positiven drinnen, Streptokokken und Staphylokokken. Aber die Anaerobia nicht, deshalb ist es so super. Es geht in die Lunge, ins Lulu und ins Lavand. Das ist super breit einsetzbar, als es ein, wie ein Drittgenerations-Cephalosporin eigentlich. Nur, dass die atypischen halt noch mit dabei hat. Und dann eben Moxifloxacin brauche ich eigentlich nur, wenn ich irgendwo einen Abszess habe. Die Kinolone haben mehrere Nebenwirkungen, die machen wir gleich. Also man kommt aus, wenn ich ein Kinolon brauche, brauche ich Levo für die Legionellen. Oder ich brauche ein Cipro für Osteomyelitis oder für eine Bakteriämie zum Oralisieren. Das sind Indikationen, wo ich es brauche. Oder ich brauche ein Moxifloxacin für einen Abszess, Lungenabszess, Oralisierung zum Beispiel. Wo ein Beta-Lactam nicht geht, vielleicht weil die Dosis zu gering ist für den fetten Abszess. Und jetzt das neue Delafloxacin wirkt auch gegen MRSA und gegen alles andere. Gut. Die Nebenwirkungen, die Indikationen sind sehr breit, aber man braucht sicherlich am ehesten für gramnegative Infekte, die lebensbedrohlich sind. Und als Oral Step-Down Therapy. Oral is equal. Die Nebenwirkungen, man kann sich die Cs merken. Das ist wirklich, das bin ich im Studium, als ich das erste Mal gelesen habe, bin ja draufgekommen, habe das auch seitdem unterrichte ich es immer wieder. Und ich habe glücklicherweise wenn ich irgendeinen Text lese und da kommt fünfmal eine Zahl vor irgendwie ähnlich, extrahiere ich gleich die 25% des Hirnabszesses. Da liest man sich die Kinolone durch und sieht sofort, alle Nebenwirkungen mit C. Das springt dann förmlich an, finde ich. Und die sind chondrotoxisch, hat man früher gesagt, weil sie es im Tierexperiment waren, aber dann ist man draufgekommen, sie sind nicht chondrotoxisch. Das hat man rausgefunden, weil man es zystischen Fibrosekindern gegeben hat, hat man noch ein C. Aber was schon ein Punkt ist, ist die Tendinitis. Die machen Sehnenrupturen sehr selten, man muss die Leute darauf hinweisen. Und wann machen es die Sehnenrupturen? In Combination with Corticosteroids. Okay? Also Glucocorticoide, Langzeittherapie, und dann kriegt er Sehnenschmerzen, weil er ein Kinolon braucht und das für lange Zeit, weil er Osteomyelitis hat, dann sollte man es absetzen. Gibt es immer die Ruptur. Selten, extrem selten, aber es ist da. Das mit dem Aortenaneurysma, es ist gefallen. aus meiner Perspektive. Da gibt's, hat man gesagt jetzt, die können Aortenaneurysmen und Dissektion machen, die Kinolone. Es gibt Daten, dass die Krankheit an sich, Leute, die eine gewisse Krankheit haben, Infektionskrankheit, das an sich erhöht das Risiko, dass das entsteht oder rupturiert. Es ist nicht das Kinolon. Außerdem haben wir eine gewisse Hintergrundwahrscheinlichkeit. Das haben 5% der über 65-jährigen Männer ein Aortenaneurysma und 0,5% der über 65-jährigen Frauen. Und ab wann spricht man vom abdominellen Aortenaneurysma? Das ist leicht zu merken, wenn es mehr als 3 cm ist. Abdominelles Aortenaneurysma, 3 Buchstaben. Und bei der Aorta Aszendenz sind es ab 4 cm, weil das Herz hat 4 Herzhöhlen, kann man sich auch die 4 cm leicht merken. Jetzt dann solche Sachen, das sind Eselsbrücken, kann man sagen, ich nenne sie Cognitive Enhancers. Und der Esel ist eigentlich der, der die Brücke nicht findet. Kardiotoxisch sind sie, weil sie ein Long-QT machen. Wer macht das meiste Long-QT? Moxifloxacin. Jeder Patient, der Kilon braucht, kriegt vorher ein EKG. Und wenn er es länger braucht, mag es auch nach ein paar Tagen eine Kontrolle. Sonst noch Long-QT machen natürlich alle Makrolide und Azole oder Drittgenerations-Antiarrhythmika wie Amiodaron oder Hypokaliämie, Hypokalzämie, Antipsychotika oder Antidepressiva, muss man auf die Co-Medikation achten. C. diff, Clostridien können Sie machen, Nona nicht. ZNS in Nebenwirkungen wie Confusion, Convulsion, die sind potenziell delirogen und epileptogen und vor allem in Combination with COX-Inhibitors. Und welches macht die meisten ZNS-Wirkungen? Das Ciprofloxacin. Okay, das C für ZNS steckt schon drinnen. Und welches macht die meisten Herznebenwirkungen? Das Moxifloxacin. Und das Delafloxacin, das neue, ist halt so toll, weil es wirkt. Geht nicht gescheit ins Hirn, macht wahrscheinlich weniger ZNS-Nebenwirkungen, es macht kein Long-QT. Und dann haben wir das letzte, die Chelatbildner-Problematik haben wir noch, also aufpassen mit Magnesium, Kalzium, Eisen, wie bei Doxycyclin. Und das F für die Phototoxizität steckt auch drinnen. Also im Sommer muss man aufpassen. Außer Delafloxacin ist auch schon wieder nicht phototoxisch. Aber es ist halt teuer und braucht man selten, aber es ist, hat schon seine Berechtigung gelegentlich. Also Kinolone sind wichtig, aber wir setzen die bitte sparsam ein. Das lassen wir jetzt, das sind alles Sachen, die man sich anschauen kann für zu Hause. Was will ich jetzt euch noch mitgeben? Das ist noch interessant vielleicht oder ist auch wichtig. Wie bei der Penicillinallergie man fragen muss, was ist, muss man es auch fragen bei den Kinolonen. Und da ist die Kreuzresistenzrate weniger als 5% meistens, je nachdem, welche Studie das man nimmt. Und das heißt, wenn man Kinolon braucht, der braucht es, weil man muss halt oralisieren, was für beim Hirnabszess zum Beispiel oder für einen Abszess im Bauch oder für diabetischen Fuß. Und die anderen Präparate gehen nicht. Und er hat eine Allergie auf Cipro, ja, dann kann man ein anderes Präparat geben, das nicht Cipro ist, weil die Kreuzresistenzrate gering ist. Aber haltet euch zurück mit den Kinolonen, aber wenn man sie braucht, sind sie essentielle Waffen in unserem Armamentarium. Also, zusammenfassend bei Zystitis, nicht jede Zystitis braucht ein Antibiotikum, man kann oft einen NSAID geben bei jungen Frauen, Pyelonephritis-Risiko ist vielleicht erhöht ein bisschen, Zystitis geben wir Nitrofurantoin oder Pifmetzlinam oder Phospho. Ich bin ein Pifmetzlinam-Fan. Pyelonephritis gibt man Therapie für 7 Tage. Man kann initial auch intravenös die Patienten behandeln für 1-2 Tage im Krankenhaus und dann oralisiert man. Oder ja, man kann es auch in Single-Shot geben in der Notaufnahme und Kinolone sparsam einsetzen. Und wenn die Leute jetzt eine Bakteriämie haben, eine Gramnegative, zusätzlich zur Pyelonephritis, behandeln wir auch nur 7 Tage, haben wir heute schon gehört. Gramnegative Bakteriämie, 7 Tage ist genug. Kann man auch oralisieren. Die anderen Sachen, die jetzt noch hinten drinnen sind, sind so COPD und Haut- und Weichteilinfekte, C. diff oder obere Atemwegsinfekte. Die Inhalte stimmen inhaltlich, aber es ist nicht immer alles so ganz aktualisiert. Zum Beispiel Gold sind die Grafiken von der 23er Version, nicht von der 25er drin. Aber im Prinzip könnt ihr euch selber durchlesen und als Grundlage für Therapien verwenden. Aber man muss sie eh immer anschauen, die ganzen Leitlinien, und immer wieder up to date halten. Und auch wenn man glaubt, man hat was schon 100 Mal gemacht, Man macht es noch immer so, sollte man sich mal nehmen, die Zeit nehmen, doch die neueste COPD-Guideline anzuschauen. Vielleicht hat sich was geändert und es ändert sich immer wieder was. Und das ist ja das Schöne an der Medizin, aber auch das Zermürbende. Man ist nie fertig mit dem Lernen. Es ist schön, man lernt immer was Neues, aber nein, immer schon wieder, ich habe es 10 Jahre so gemacht, das ist es anders ganz plötzlich. Also man muss immer offen sein für Neues. Gut, gibt es Fragen dazu?
Der ersten Wahl für Prostatitis und ob Ziklav bei einer Pyelonephritis auch als Mittel der ersten Wahl gegeben werden kann.
Also bei einer Prostatitis, wenn man wirklich eine hat, gibt man am ehesten Quinolone oder Cotrimoxazol, weil die haben eine bessere Penetration ins Prostatagewebe, höheres Verteilungsvolumen, als Beta-Lactame. Und wie lange behandelt man Prostatitis? Mindestens 14 Tage, manche machen es bis zu 4 Wochen, muss man aber nicht. Die simple Prostatitis reichen 2 Wochen. Bei der Rezidivierenden muss man 4 bis 6 Wochen therapieren. Und man kann auch bei einer Pyelonephritis, kann man bei der jungen Frau, wenn ich den Erreger kenne oder wenn ich glaube, wenn die gesund ist oder eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, dass das Amoxiclav funktioniert, kann man es geben. Ja? Aber beim E. coli, weil den E. coli alleine mit Aminopenicillin geht meistens nicht, da brauche ich die Clavulans oder dazu, dass ich adäquate Abdeckung habe. Und bei Klebsiellen braucht man sowieso. Klebsiellen kann man nie behandeln ohne Beta-Lactamase-Inhibitor. Das sind alles Beta-Lactamase-Bildner. Von Haus aus, Penicillinase haben die halt.
Was sagen Sie für Helicobacter pylori?
Helicobacter pylori gibt es verschiedene Schemata. Aktuell ist empfohlen, dass man nimmt Amoxicillin, Metronidazol und Claritromycin und ein PPI und das Ganze jeweils in der Früh und am Abend. Und für 14 Tage. Wenn das nicht funktioniert, muss man eigentlich ein Gastro machen zur Kulturgewinnung. Und was fast immer geht, ist das Pylera. Das ist dieser Kombinationsstoff von Bismut und Tetracyclin und Metronidazol. Das Blöde ist halt, wenn Claritromycin resistent ist, muss man es durch Levofloxacin ersetzen. Und wenn das auch nicht geht, kann dann wirklich tricky werden, wenn jemand mehrmals reduziert schon wurde, da Versuche gemacht wurden, aber Amoxicillin, Metro, Claritro plus PPI oder Pylera sind First Line. Und Pylera ist eigentlich extrem gut.
Warum wird keine Antibiogramm gemacht?
Antibiogramm sollte man machen, aber dazu müsste man halt eine Gastroskopie machen und müsste man kultivieren. Wenn man das macht, kann man auch warten. Sicherlich ist ein Helicobacter-Gastritis unangenehm, aber der Patient stirbt meistens nicht daran, außer an Ulkus, dann kann er dran, also blutendes Ulkus, dann kann er daran sterben. Aber wenn der Patient schon lange die Beschwerden hat, dann kann er auch warten, bis ich Gastro gemacht habe, eine Kultur gemacht habe und dann antibiogrammgerecht therapiere. Wenn ich die Zeit nicht habe, die Lust nicht habe und mal so aus der Hüfte schieße, dann kann man aber das Risiko haben, dass es nicht funktioniert. Weil gerade Claritromycin-Resistenzen haben mehr als 15% in Österreich beim Helicobacter und dann funktioniert es halt oft nicht mehr. Ja?
Wir haben im Vortrag einige Beispiele für Antibiotika-Kombinationen aus verschiedenen Substanzgruppen gesehen, also Beta-Lactame mit Makrolin zum Beispiel. Gibt es Indikationen, dass sich zwei Antibiotika derselben Substanzgruppe, beispielsweise ein Aminopenicillin und ein Carbapenem, kombiniere?
Ja,
oder ist das immer unsinnig?
Nein, es gibt zum Beispiel die empirische Therapie von einer Meningitis, die jetzt ambulant erworbene Meningitis, gibt man Ceftriaxon und Ampicillin. Ampicillin für die Listerien, früher hat man gesagt nur kleine Kinder und über 50-Jährige, mittlerweile macht man es bei jedem, weil auch 4% der unter 40-Jährigen Listerien haben können. Und da gibt es halt für die Listerien das Ampicillin und für die anderen gibt es das Ceftriaxon. Also für Meningokokken und Pneumokokken. Und bei einer Enterokokken-Endokarditis zum Beispiel, das Paradoxe ist ja, Cephalosporine haben die Enterokokkenlücke, aber bei der Enterokokken-Endokarditis gibst du Ampicillin und Ceftriaxon, weil in Kombination wirkt schon. Und man kann auch kombinieren ein Cefazolin und ein Ceftazidim. Da habe ich mit Cefazolin Gramm positiv, mit Ceftazidim Gramm negativ und den Pseudomonas, und ich habe die Anaerobe ausgespart. Kann man machen, macht kaum jemand, aber könnte man machen. Aber so an sich bei der Meningitis ist es immer empirisch so und bei der Enterokokken-Endokarditis ist es eigentlich wirklich, dass man die zwei Beta-Lactame kombiniert.
Sonst noch eine Frage? Dann bedanken wir uns ganz herzlich. Habe ich da eine Frage? Okay. Dann bedanken wir uns ganz herzlich bei dir, Mario. Danke wieder, dass du dabei bist. Das ist immer ein sehr toller Vortrag. 6 Stunden Pharmakologie ist nicht wenig, aber du machst es, als wäre das sehr schnell vorbei. Ich hoffe, du bist wieder nächstes Jahr dabei. Und jetzt kommt der nächste Vortrag, das wird dann der Dr. Professor Jürgen Zezula sein. Aber wir machen davor noch eine kurze Pause. Ich würde mal schätzen, so gute 10 bis 15 Minuten, okay? Danke, Ihnen.